Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Bettina Schmieding. Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB, brennt gerade die Hütte. Ich glaube, das darf ich so sagen. Die Intendantin Patricia Schlesinger wurde abberufen. Der Verwaltungsratsvorsitzende Wolf ist zurückgetreten. Die Berliner Generalstaatsanwältin ermittelt wegen des Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme. Rundfunkbeiträge sollen verschwendet worden sein. Der Ehemann der Ex-Intendantin soll angeblich von der Position seiner Frau profitiert und unter Vermittlung Wolfs einen lukrativen Beratervertrag bekommen haben. Herausgefunden hat das die Springer-Publikation Business Insider. Die Beschuldigten, die streiten die Vorwürfe ab. Der Bau des neuen digitalen Medienhauses des RBB ist gestoppt. Zu undurchsichtig sind die Verträge. In der ganzen Republik wird jetzt diskutiert, ob der RBB ein Einzelfall ist oder so im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu dem auch der Deutschlandfunk gehört, mit Rundfunkbeiträgen umgegangen wird. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen von uns erwarten, dass wir auch uns selber kritisch hinterfragen. Wir berichten seit Wochen über die Vorgänge im RBB und schauen auch kritisch auf das öffentlich-rechtliche System. Aber das ist nichts gegen das, was gerade die Kolleginnen und Kollegen beim RBB machen. Sie recherchieren im eigenen Haus, versuchen herauszufinden, welche Leichen da noch im Keller liegen. Wie das ist, gegen den eigenen Chef zu ermitteln, unter welchen Bedingungen hier überhaupt recherchiert werden kann, darum geht es heute in dieser Ausgabe von Nachredaktionsschluss. Mit dabei ist Joe Golf vom investigativen Rechercheteam beim RBB. Seine preisgekrönten TV-Reportagen beispielsweise über Rechtsextremismus, Islamismus oder Doping kennen Sie vielleicht aus dem Ersten. Hallo Herr Goll.
Hallo nach Köln.
Auch Jochen Becker ist Journalist und hat sich auf die Berichterstattung über Medien spezialisiert. Er ist beim NDR in der Redaktion des Medienmagazins ZAP. Guten Tag, Herr Becker.
Hallo Frau Schmieding.
Und Brigitte Beetz ist ebenfalls Medienjournalistin, wie ich beim Deutschlandfunk. Wir duzen uns, weil wir uns seit 20 Jahren schon kennen und Kolleginnen sind. Hallo Brigitte.
Hallo zusammen.
Dann schauen wir doch mal gemeinsam, was Journalismus leisten kann und muss, wenn es um uns selber geht. Darauf gibt es von David Biesinger, Chefredakteur des RBB, nur eine Antwort. Und die hat er letzte Woche in dieser Sendung Medias Res so formuliert.
Unser Investigativteam von RBB24 Recherche und Kontraste werden zusammen ein Team bilden, die all den Vorwürfen, die in der Öffentlichkeit erhoben worden sind, jetzt Stück für Stück nachgehen. Wir wissen ja selbst als Journalistinnen und Journalisten des Hauses noch nicht bei allen Vorwürfen, wo ist was dran und wo wird es nur behauptet. Und diese Faktenklarheit wollen wir jetzt schaffen durch eigene Recherchen im Haus. Dieses Team darf unabhängig im Haus agieren, unabhängig im Haus recherchieren und dann diese Ergebnisse auch veröffentlichen, weil ich glaube, wir sind es in zwei Richtungen schuldig, so transparent vorzugehen. Einerseits natürlich gegenüber unseren Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, weil die bezahlen es nun mal, und aber auch gegenüber den Mitarbeitenden des RBB.
Das war der Chefredakteur des RBB, David Biesinger, und das galt 12 Tage lang. Joe Goll, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind ausgeschwärmt. Sie haben recherchiert und zum Beispiel das umstrittene Bonussystem für die Führungskräfte des Hauses zutage gefördert. Und jetzt gibt es seit gestern ein Dokument im Intranet beim RBB, das so im Wesentlichen sagt, dass es keine Weitergabe von Informationen an Journalisten geben soll, auch nicht an Hauseigene. Ich zitiere mal daraus, das wurde heute im Nordkurier kolportiert. Mit der Herausgabe von sensiblen Daten, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen an Personen, die keine Berechtigung auf Kenntnis dieser Informationen haben, das ist ein bisschen Justizdeutsches oder Juristendeutsches, gebe ich zu, kann eine Verletzung der Pflichten aus dem Arbeitsvertrag oder dem Beschäftigungsverhältnis einhergehen, heißt es in dem Schreiben. Dazu gehört auch die Herausgabe solcher Daten an recherchierende Journalisten, auch solche, die für den RBB tätig sind. Das klingt ja so wie ein Maulkorb. Wie werten Sie das, Herr Goll?
Also wir haben uns auch ein bisschen über den Duktus dieser Mitteilung geärgert. Das klingt wenig zugewandt, das klingt sehr juristisch, Sie haben es gesagt, Frau Schmieding. Aber ich kann sagen, was David Biesinger, der Chefredakteur, gesagt hat, das stimmt. Wir arbeiten völlig frei. Niemand redet uns rein. Das funktioniert bislang auch. Wenn das morgen oder nächste Woche nicht mehr funktionieren sollte, dann können Sie sicher sein, dann schmeißen wir das einfach hin. Weil wir müssen das nicht machen. Ich kann mir was Besseres vorstellen, als jetzt Wochen oder Monate lang gegen den eigenen Laden zu recherchieren. Ich habe gestern der Geschäftsleitung nochmal gesagt, das muss so schnell wie möglich beendet werden, diese Arbeit, nämlich durch die Geschäftsleitung selbst. Die hat ja angekündigt, wir tragen jetzt zur Transparenz bei, wir legen alles auf den Tisch. Ich habe auch zu Herrn Brandstätter nochmal gesagt in der Betriebsversammlung, er wollte aufräumen vor dem Ruhestand, dann soll er jetzt damit beginnen, damit wir endlich wieder unserer eigentlichen Arbeit nachgehen können. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, was wir hier machen. Mhm. Ich kann mir was Besseres vorstellen, wie gesagt.
Aber es wirkt tatsächlich ein bisschen so, als wäre, und eigentlich ist es ja auch so, er hat es ja gesagt, also es darf keiner was rausgeben, was sensibel ist. Sie dürfen im Grunde auch nichts einfordern, sich nichts sagen lassen, außer wenn sie über die Pressestelle gehen. Also damit anderen Worten, jeder, der da als Whistleblower im Hause Ihnen Informationen zukommen lässt, der steht mit einem Fuß in der Entlassung. Und
Nein, das muss ich korrigieren. Also wir haben klare Spielregeln vereinbart und die lauten eben, wir sitzen jetzt nicht in einem Raum und da kommt alle zwei Stunden jemand rein und bringt vier neue Akten und die werten wir dann aus. Dann wäre es ja easy. Dann würden wir relativ schnell Ergebnisse haben, aber es wurde ja geleakt und geleakt und geleakt und Business Insider, den Sie bereits angesprochen haben, das Online-Portal von Springer, hat ja alles offensichtlich. Die haben ja sehr, sehr viel. Wir holen jetzt auf und wir dürfen natürlich mit Menschen sprechen und wir können so arbeiten, als ob wir jetzt gegen den BER, gegen Siemens, gegen die Deutsche Bahn, wen auch immer hier recherchieren würden. Und natürlich, Whistleblowing geht natürlich weiter. Wir sprechen mit Menschen und es fallen immer wieder Papiere irgendwo in dieser Stadt sozusagen vom Laster und die werten wir dann aus. Und deshalb sind wir jetzt ja auf dem Weg, sozusagen aufzuholen. Dieses Bonussystem haben wir in der Tat jetzt in den Einzelheiten auch eben aufzeigen können. Gestern gab es eine 3,5-stündige Betriebsversammlung. Ich habe so viel Enttäuschung, so viel Frust, so viel Hass teilweise, muss ich sagen, in diesen Augen gesehen, obwohl es eine Teamschalte war mit über 1500 Leuten. Das ist unfassbar, was sich in diesem Haus gerade abspielt. Auch dieses Boni-System ist unsäglich. Es ist ein bürokratisches Monster erster Güte. Das muss weg und zwar sofort.
Der RBB sitzt auch ein bisschen in der Zange offensichtlich. Also wenn ich sage der RBB, meine ich vor allen Dingen die Geschäftsleitung. Die kriegen wahrscheinlich jetzt auch Druck, juristischen Druck von einer Seite. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich mit solchen Schreiben im Intranet vielleicht auch absichern wollen, rein rechtlich, oder?
Klar ist ja, es geht hier um Persönlichkeitsrechte, es geht um das Arbeitsrecht, es geht um Datenschutz. Das würden wir ja, wie gesagt, wenn wir jetzt in einem anderen Unternehmen oder gegen ein anderes Unternehmen recherchieren würden, dann müssten wir diese Spielregeln ja auch befolgen. Also insofern ist es klar, wir arbeiten wie Externe, obwohl wir Interne sind. Wir recherchieren, wir stellen Anfragen an den Pressesprecher. Manchmal ist es natürlich grotesk, was wir da machen, aber wir wollen einfach zeigen, die journalistischen Reflexe in diesem Haus, die stimmen, die funktionieren. Wir Journalisten haben mit diesem Schlamassel erstmal nichts zu tun. Was man uns vielleicht vorwerfen kann und uns auch vorwirft, wir hätten vielleicht kritischer hingucken müssen. Aber mir war in 32 Jahren ARD überhaupt nicht klar, dass es das gibt, eine Intendantenverfassung, die im Grunde genommen besagt, der Intendant hat immer Recht und darf am Ende immer entscheiden. So einfach ist das. So eine Machtfülle in der Hand einer Person, das kann nicht gut sein. Und ich ärgere mich da ein Stück weit auch über mich selbst, dass ich immer gedacht habe, okay, das sind hochintegre Figuren, die da oben sitzen, die so weit oben sitzen. Das wird schon laufen. Aber dass wir zum Beispiel im RBB nicht mal das Vier-Augen-Prinzip, was die Intendanz angeht, hatten, das hat mich richtig umgehauen. Mhm. Das kann ich bis heute überhaupt nicht fassen. Ich dachte, das gilt natürlich für alle, aber hier gibt es eben Gleichere unter den Gleichen.
Jochen Becker, Sie arbeiten beim NDR in der Medienredaktion ZAP. Jo Goll hat das gerade gesagt, vergnügungssteuerpflichtig ist das nicht, gegen den eigenen Arbeitgeber recherchieren zu müssen. Haben Sie das auch schon mal gemacht?
Das haben wir auch schon mal gemacht und machen es auch immer wieder. Insofern stellt sich da vielleicht auch irgendwann eine gewisse Routine ein und auch Abläufe im Haus, die darin bestehen, dass man einerseits natürlich auch seine unmittelbaren Vorgesetzten mit einbezieht in solche Recherchen und informiert. Und die Erfahrung zumindest bei uns hier im NDR, wo wir als ZAP angesiedelt sind, ist, dass es da grundsätzlich auch ein großes Wohlwollen gibt für die Arbeit, die wir leisten. Auch wenn sie das eigene Haus betrifft und dass auch grundsätzlich eine Offenheit da ist, Informationen zu erteilen. Aber es gibt halt in jedem Sender und wie in jedem Unternehmen zwei oder vor allem in den journalistischen Unternehmen zwei Logiken. Es gibt die Unternehmenslogik der Geschäftsführung, die darin besteht, dass man nach außen abgesichert kommuniziert und versucht, eine Schadensbegrenzung zu betreiben. Und es gibt die journalistische Logik, die darin besteht, so klar und so schonungslos wie möglich zu recherchieren und aufzuklären. Und diese Logiken, die lassen sich nicht immer miteinander vereinbaren. Und darin besteht der Konflikt, dem wir immer wieder ausgesetzt sind. Mhm. Und in diesem Fall kann ich nur sagen, wenn ich das von außen betrachte, also als jemand, der nicht selbst zum RBB gehört und der diese Entscheidung da nicht zu verantworten hat, die grundsätzlich, was ja sehr schnell im RBB passiert ist, zu sagen, wir führen den eigenen Journalismus ins Feld, um hier eine Aufklärung zu betreiben, jenseits dessen, was die Geschäftsleitung selber untersucht. Das finde ich nach wie vor den besten und klügsten Schritt, den man da gegangen ist, weil auf diese Art und Weise deutlich wird, dass das journalistische System durchaus funktioniert und es ist wichtig, dass es eine unabhängige Aufklärung gibt, eine, die nicht an Interessen gebunden ist. Und vor diesem Hintergrund interessiert mich natürlich, wenn ich jetzt höre, Herr Biesinger, also ich sehe das auch so, dass er sich mit großer Wahrscheinlichkeit an der Stelle einmal juristisch formal absichern musste und klarstellen musste, dass man diese rechtlichen Hintergründe berücksichtigt. Aber natürlich gehört er als Chefredakteur auch zum Kreis jener, die von diesen Bonuszahlungen profitiert haben, ist insofern nicht unbefangen. Und da würde mich schon interessieren, wie er seine Rolle als Chefredakteur und damit auch als oberster Chef des Investigativteams eigentlich ausfüllen kann.
Da muss ich gleich reingrätschen, wenn ich das darf. Ich bin ja ein großer Fan von ZAP und ich finde es auch gut, dass da vor dem NDR auch nicht Halt gemacht wird. Aber David Biesinger ist nicht der Chef dieser Truppe, in der ich jetzt gerade bin, sondern der heißt René Althammer. Das ist ein Kollege, der früher CVD bei Kontraste war. Jetzt ist er CVD bei RBB24 Recherche. Also ein sehr, sehr erfahrener Kollege, der weiß ganz genau, was er tut. Wir sind niemand rechenschaftspflichtig. Also auch David Biesinger gegenüber nicht. Er hält sich inhaltlich komplett raus. Wie gesagt, sonst würde ich diesen Job auch gar nicht machen. Es geht da ein bisschen an die Berufsehre auch. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wenn ich schon hier mit aufräumen soll. Ich habe mich darum nicht gerissen und das ist auch wirklich kein Spaß, dem wir da ausgesetzt sind momentan. Aber wenn das nicht gegeben wäre, würde ich diesen Job nicht machen. Da muss ich mir jetzt wiederholen.
Brigitte Betz?
Ja, ich wollte nur noch ergänzen zu dem, was Jochen Becker gesagt hat, dass wir natürlich in einem Feld hier recherchieren im Medienjournalismus, wo wir die Erfahrung machen, dass gerade Journalistinnen und Journalisten, die eigentlich gerne auch andere kritisieren und ihnen auf die Finger gucken, extrem empfindlich sind, wenn es um sie selber geht. Und wenn sie sich in Hierarchien befinden, sind sie noch empfindlicher. Also das, die Erfahrung macht man ja nicht nur in öffentlich-rechtlichen Häusern, als wenn wir über andere öffentlich-rechtliche Häuser berichten, sondern eben auch bei Zeitungen, bei anderen Medienunternehmen. Also das ist ja die Krux, die wir als Medienjournalistinnen und Journalisten immer haben, dass wir in einem Bereich ja eigentlich bei Kommunikationsunternehmen recherchieren, die aber gleichzeitig nicht so gut sind im selber kommunizieren und vor allem sehr unwillig sind zu kommunizieren.
Mhm. Wie gut kann denn Recherche überhaupt funktionieren, wenn die Profiteure des alten Systems so weiter die Geschäfte leiten?
Das ist eine gute Frage und ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass diese Geschäftsleitung, die jetzt noch existiert, auf Dauer im RBB vermutlich auch nicht zu halten sein wird. Also die hat sich, glaube ich, ohne jetzt selber vielleicht auch angreifbar zu sein, die dahin sind. Wir müssen ja immer noch sagen, diese ganzen Vorwürfe, die sind nicht gerichtsfest bislang. Ja, also wir dürfen die Unschuldsvermutung natürlich nicht außen vor lassen. Aber moralisch ist da halt sehr viel den Bach runtergegangen. Herr Goll hat ja auch nochmal gesagt, wie schlecht die Stimmung auch im eigenen Haus vor allem ist. Und da wird man um eine Aufarbeitung und wahrscheinlich auch noch weitere persönliche Konsequenzen wahrscheinlich nicht umhinkommen. Und das ist natürlich schwierig in Hierarchien, die wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Jahre und Jahrzehnte gewohnt waren, eigentlich schon ein kleines bisschen auch kleine Herzogs- und Königtümer zu sein. Also das ist aber inzwischen und hat sich in vielen Anstalten ja auch schon verändert, auch nicht mehr zeitgemäß, in anderen Unternehmen ja auch nicht mehr.
Ich habe neulich in einer Sendung beim RBB behauptet, dass sich jetzt die Selbstreinigungskräfte der Medien zeigen würden. Ist das ein bisschen pathetisch gewesen, Jochen Becker?
Es ist schon ein Wake-up-Call, um es mal so zu sagen, also im eigenen Haus. Ich erlebe das auch hier im NDR, dass unglaublich engagiert zu dem Thema diskutiert wird. Und wie es Herr Goll auch selber ja sagte, manche Verästelungen in diesem System sind einem überhaupt nicht bewusst geworden. Man hat das über die Jahre seines Berufslebens irgendwie hingenommen. Und sich jetzt sozusagen mit diesen Strukturen nochmal auseinanderzusetzen, auch mit den Verkrustungen, die es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gibt oder den Problemen, das finde ich total wichtig, sowohl intern als auch in einer allgemeineren Öffentlichkeit. Und auch hier im NDR habe ich in diesem Prozess gelernt, gibt es eine Compliance-Beauftragte, die unabhängig ansprechbar ist, sozusagen auch eine Vertraulichkeit herstellt, wenn es um Hinweise aus dem Sender selbst geht. Und es gibt also sozusagen auch hier schon längst etablierte Strukturen, die helfen sollen, solche Probleme aufzudecken und zu vermeiden.
Wir haben eben ja von Selbstreinigungskräften gesprochen. Es gab den Verdacht, das habe ich in dieser Woche an mehreren Stellen gesehen oder vielmehr auch ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, dass das eigene Rechercheteam beim RBB Vorteile haben sollte gegenüber anderen Rechercheuren vom Spiegel oder von Business Insider. Zum Beispiel, die haben sich letzte Woche informiert beim Sender nach der London-Reise der ehemaligen Intendantin und haben diese Informationen nicht bekommen, das Rechercheteam aber schon. Ist es so, wie sich dieser Eindruck ein bisschen darstellt, oder sehen Sie das ganz anders, Herr Goll? Haben Sie Vorteile?
Das sehe ich in der Tat anders, weil, wie gesagt, wir haben klare Vereinbarungen, klare Spielregeln getroffen, und da lautet der Grundsatz eben auch, dass die Anfragen anderer Medien an uns nicht durchgestochen werden. Dann wären wir ja wirklich im Vorteil. Dann würden wir ja wissen, wo stehen die in der Recherche, was macht der Spiegel gerade, was macht Business Insider gerade. Genau diesen Eindruck wollen wir verhindern. Aber wir hatten natürlich, was diese London-Reise angeht, dann doch einen kleinen Vorsprung, weil wir eben mehr hatten. Aber früher ist er mit der Spiegel rausgegangen als wir. Wir haben sozusagen noch ein bisschen Fleisch an die Geschichte bringen können, weil wir einfach die Leute im Haus kennen und weil wir wissen, wen wir fragen müssen. Und am Ende irgendwo in der Stadt fällt das entscheidende Papier sozusagen vom Laster. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Aber ist das nicht sowieso ein bisschen seltsam, wenn man sagt, wir wollen keine Vorteile gegenüber der Konkurrenz? Also ich denke, die Konkurrenz wäre da nicht so zimperlich, oder?
Doch, wir müssen da jetzt sauber bleiben. Wir sind ja nun wirklich nicht gerade in der Vorhand momentan. Das Image ist nur wirklich, wirklich maximal den Bach runtergegangen innerhalb von wenigen Wochen. Für unsere Kolleginnen und Kollegen, also öffentlich-rechtlich betrachtet, journalistisch betrachtet, das ist der Super-GAU. Das ist der maximale Fall, den wir uns alle gar nicht vorstellen konnten. Viele im Haus sagen jetzt, unsere Glaubwürdigkeit steht nicht nur auf dem Spiel, sie ist schon auf dem Spiel sozusagen. Die ersten berichten, wenn sie Anfragen stellen, dann heißt es manchmal, bringen Sie doch erstmal Ihren eigenen Laden auf Vordermann, bevor Sie hier irgendwie kritische Nachfragen stellen. Viel schlimmer noch auf dem flachen Land in Brandenburg, da ist die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowieso nicht besonders hoch. Also Regionalkorrespondenten aus Brandenburg berichten von Anfeindungen auf offener Straße, vom Hass, der ihnen da entgegenschlägt. Seit Pegida kennen wir das alle. Uns weht dann sowieso maximal der Wind ins Gesicht. Und jetzt das obendrauf, also das ist schon einfach bitter, was da passiert für uns. Für uns alle. Das strahlt ja wahrscheinlich in die ganze Republik aus.
Aber ist ja auch eine Chance, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also ich sehe es eigentlich als Chance. Und ich habe jetzt auch zumindest, was ich auch selber aus dem RBB höre, das Gefühl, dass ja auch durchaus so eine Art Ruck durch die Belegschaft jetzt gegangen ist. Klar, wird auch immer wieder eingefangen zu dem, was dann wieder rauskommt. Aber wäre es nicht auch eine Chance, sich darauf das zu besinnen, was man eben gut kann und dadurch vielleicht auch neues Selbstbewusstsein in der Hinsicht zu gewinnen? Oder bin ich da zu blauäugig?
Nein, also ich finde auch, die Antwort muss jetzt sein, weitermachen, weil es hat ja nicht der Journalismus an sich versagt, sondern einzelne Personen mutmaßlich, und wir sind und bleiben Dienstleister dafür, das Gemeinwesen. Aber was wir, glaube ich, alle lernen müssen, wir müssen das eigene Haus kritischer betrachten, wie andere Unternehmen in der freien Wirtschaft auch. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir wegen jeder Tasse Kaffee, die der Intendant oder die Intendantin trinkt, genau hingucken müssen. Aber man muss sich eben klar machen, dass so ein System, sage ich jetzt mal, schon sehr autark agieren kann, habe ich ja vorhin angesprochen, Stichwort Intendantenverfassung, da habe ich jetzt mal reingeschaut und am Ende ist es eben so, der Intendant, die Intendantin hat immer recht.
Also ich kann das nur unterstützen, was Herr Golder gerade gesagt hat. Ich sehe es als eine Riesenchance, da jetzt mal einen fundamentalen Wandel in der Kommunikation nach außen herzustellen. Wir kennen das vielleicht alle aus den eigenen Häusern, wenn es um Themen geht, die wir selber kritisch sehen innerhalb der ARD, ist eine Frage, die immer mitgestellt wird, wie ist die Wirkung nach außen, wenn wir das so thematisieren? Weil wir alle gewohnt sind seit einigen Jahren, dass wir sehr stark kritisiert werden, auch von politischen Seiten mit einem bestimmten Impuls heraus oder mit einem bestimmten Ziel, das nicht unbedingt konstruktiv ist. Und da hat sich bei manchen so eine Art Wagenburg-Mentalität etabliert, die dazu führt, dass man mit dem eigenen System unkritischer nach außen umgeht, als es eigentlich angemessen wäre. Und ich finde, die Diskussion im RBB zeigt, dass es extrem gewinnbringend ist, das aufzubrechen und sich auch die schärfsten Kritiker ins Haus zu holen und dazu zu holen und mit maximaler Offenheit diese Punkte endlich anzusprechen. Weil das ist in meinen Augen der größte Gewinn an Glaubwürdigkeit, den man dadurch wiederherstellen kann.
Ich habe ein schönes Zitat von Georg Mascolo, einem bekannten Journalisten, den wir wahrscheinlich alle kennen. Er sagte mal, die Medien ziehen die Mächtigen zur Rechenschaft und der Medienjournalismus zieht die Medien zur Rechenschaft. Das hat er bei der Geburtstagsfeier von EPD vor einigen Jahren gesagt. Das heißt ja im Grunde, Medien haben Macht und deswegen muss man sie zur Rechenschaft ziehen. Und wer könnte das tun, wenn nicht die Medien selber? Das ist so ein bisschen wie die interne Ermittlung im Polizeikrimi, wahrscheinlich auch ähnlich unbeliebt. Ist das jetzt die Sternstunde des Medienjournalismus? Also ich kann persönlich von mir sagen, ich habe selten so viel zu tun gehabt wie zurzeit.
Ich möchte noch mal ergänzen, also wir sind die Antwort ja auch dem öffentlich-rechtlichen System schuldig, weil ich glaube, wir haben eine Krise ausgelöst, die so brutal über das System gekommen ist, wie es nicht hätte sein müssen, hätte nicht sein dürfen, weil es muss ja klar sein, wir reden hier über öffentliches Geld. Der Beitragszahler überweist jeden Monat pünktlich und dafür hat er einen Anspruch auf gutes Programm, einfach nach öffentlich-rechtlichen Maßstäben.
Ja, und Patricia Schlesinger ist ja auch eine Journalistin.
Das hat sie offensichtlich mal vergessen zwischendurch. Ich wollte noch sagen, wenn die Führungskräfte, die im Gehaltsgefüge ja ganz oben stehen, auch weil sie eine hohe Verantwortung tragen, das soll ja auch so sein, aber wenn die meinen, sie müssten noch mehr verdienen, dann können sie das nicht unter diesem Dach der Öffentlich-Rechtlichen tun. Dann müssen sie gehen, dann müssen sie in diese viel zitierte freie Wirtschaft gehen. Dann tragen sie aber auch das Risiko, wer dort Fehler macht, der fliegt eben am Ende auch schneller raus, als er gucken kann. Das gibt's bei uns nicht, hire and fire. Und ich glaube, dass diese Leute mal wieder schätzen lernen müssen, was dieses öffentlich-rechtliche System ist, nämlich die Möglichkeit, einfach freien Journalismus zu machen. Und der Journalismus ist degradiert worden, finde ich, in mehreren Häusern zu einer niederen Tätigkeit. Das heißt, das System beschäftigt sich permanent mit sich selbst. Es geht nur noch um Newsrooms, um Effizienz, um Digitalisierung, um Vernetzung. Der Journalismus bleibt auf der Strecke.
Aber gleichwohl ist es doch aber auch so, da gehört auch zur Wahrheit dazu, dass jemand, der eine große Landesrundfunkanstalt leitet, ja häufig einen Milliardenetat zu verantworten hat. Der hat viele hundert Mitarbeitende, viele Tausende teilweise, auch eine große Zahl an freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die er verantwortlich ist. Der lässt sich ja nicht mit 60.000 Euro im Jahr abspeisen.
Deshalb habe ich ja gesagt, diese Menschen, die da oben stehen in der Hierarchie, die sollen gut verdienen, die müssen gut verdienen, aber die sind ja sowieso gar nicht im Gehaltsgefüge drin. Das sind alles sogenannte AT-Verträge. Da wird außer Tarif ein Gehalt ausverhandelt und das ist exorbitant hoch. Das ist auch in Ordnung so. Aber deshalb sage ich ja, wenn das nicht mehr ausreicht, wenn über Boni noch mehr verdient werden muss oder soll, dann geht das in diesem System eben nicht mehr. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, der ist nicht mehr vermittelbar, weil beim RBB ist es zumindest so, der Maschinenraum, der ächzt an allen Ecken und Enden. Das heißt, überall, wo Programm gemacht wird, fehlt es an allen Ecken und Enden. Und das ist doch klar, dass die Leute, die durch viel Kreativität, durch mehr Arbeit das alles ausgleichen, dass sie stinksauer sind, wenn sie sehen, dass nicht nur die Öffentlichkeit, sondern das eigene Haus getäuscht wird über die wahren Gehälter der Chefs. Ich meine, das ist ja auch eine dreiste Lüge am Ende, wenn man ehrlich ist, gegenüber der Öffentlichkeit Gehälter auszuweisen, die durch die Hintertür viel, viel höher waren, als wir alle wussten.
Ja, vollkommen intransparent. Diese Boni, das Bonussystem zur Vollständigkeit, gibt es nur beim RBB, sonst nirgendwo in den öffentlich-rechtlichen Ganz Sendern. Genau. Brigitte, ich habe dich gerade atmen hören.
Nein, ich wollte nur noch mal ergänzen, dass ja jedem gegönnt ist, auch ausreichend Geld zu verdienen. Nur ist, glaube ich, ein Problem der Intendantengehälter, dass sie ja vollkommen willkürlich wirken. Also es ist natürlich klar, ein Intendant einer größeren Anstalt, der soll gerne auch mehr verdienen als der Intendant von Radio Bremen. Aber da die ja selber auch immer ausgehandelt werden, gibt es überhaupt keine richtigen Vergleichsmomente. Ja? Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich das mal wieder nach unten ein wenig angleichen muss. Es ist ja auch nicht wirklich zu rechtfertigen, dass Herr Goll hat es ja gerade auch sehr ausführlich geschildert, dass an den Mitarbeitenden gespart wird, die eigentlich das Programm machen, während eben in der Hierarchie weniger gespart wird, wenn überhaupt dann. Und da muss man schon um des lieben Betriebsfriedens willen, glaube ich, andere Möglichkeiten oder andere Lösungen finden, auch nachprüfbar diese Gehaltszahlung zu machen.
Jochen Becker, wollen Sie das ergänzen? Aber wenn nicht, dann
Ich sehe das ähnlich. Diese Gehaltsdebatte eignet sich wie wahrscheinlich keine zweite für populistische Debatten. Es ist immer die Frage, von welchem Standpunkt aus man auf diese Gehälter guckt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es gibt irgendwo eine Grenze, die man da ziehen kann. Und ich wäre auch dafür, die so niedrig wie möglich anzusetzen. Im NDR hat uns der Intendant auf einer internen Veranstaltung Anfang der Woche gesagt, dass sein Gehalt im Verhältnis zu seinem Vorgänger abgesenkt wurde. Das heißt, diese Steigerungen oder exorbitanten Steigerungen haben nicht in allen Häusern stattgefunden. Aber auch hier, finde ich, sollte die ARD offensiv nach vorne gehen und das thematisieren. Das bringt nichts, das anderen zu überlassen, nur weil es schwierig ist, diese Debatte zu führen. Und ich glaube, man muss sich da um eine Vergleichbarkeit oder um einen Maßstab und eine Nachvollziehbarkeit in jedem Fall bemühen. Das sind wir unseren Beitragszahlern irgendwie schuldig.
Apropos Populismus, wie reagieren denn eigentlich die Journalistinnen und Journalisten aus anderen Medienbereichen, also aus der Privatwirtschaft, auf das, was jetzt gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen vor sich geht? Mir kommt es ein bisschen so vor, als würde hier und da mal Reform angemahnt werden, aber eigentlich geht es vielmehr darum, dass die Öffentlich-Rechtlichen zerstört werden sollen.
Bei manchen ist das wohl der Fall, das glaube ich schon. Das ist so eine Steilvorlage, nun irgendwie Tabula Rasa zu fordern. Gleichzeitig weiß aber ja eigentlich jeder, der sich mit der Materie auskennt, dass das ja eigentlich gar nicht möglich ist, weil Rundfunk ist Ländersache. Es müssten 16 Parlamente beschließen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, wenn man das überhaupt wollte. Es würde also Jahre überhaupt dauern. Also insofern wird da auch etwas gefordert, was so eigentlich gar nicht umsetzbar ist. Ich finde aber auch, dass manche durchaus auch sehr fair mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgehen und wir ja schon seit Jahren in einer Reformdebatte stecken, die nicht so richtig voranzukommen scheint. Das meinte ich vorhin auch mit Chance, dass das vielleicht auch eine Chance ist, die Debatte wieder ein bisschen mehr nach vorne zu führen und eben nicht nur den Fachpolitikern und den Fachleuten zu überlassen, sondern da vielleicht wieder mal ein bisschen mehr und in der Breite zu diskutieren.
Ich wollte noch ergänzen, also ich bin sogar angenehm überrascht, dass man unsere Bemühungen, da wirklich jetzt Transparenz, richtige Transparenz reinzubringen, dass das gutiert wird. Also selbst Bild hat sich positiv ausgelassen über das, was jetzt journalistisch im RBB läuft. Und deshalb finde ich, dass man das doch mit einer relativen Gelassenheit sieht und von dieser Bildkampagne, die es gegen die Öffentlich-Rechtlichen natürlich seit 2 oder 3 oder 4 Jahren ganz klar gibt, die ist ja da.
Hemmungslose Luxusgier stand im Titel der Bild-Zeitung vor ein paar Wochen.
Ja, aber das ist ja jetzt auch nochmal ein anderes Thema, was wir da jetzt aufgemacht haben. Also diese Kampagne gibt es, die gibt es auch schon länger, aber ich finde, dass das in Teilen trotzdem beachtet wird, dass darüber geschrieben wird. Das hat mich angenehm überrascht und ich sehe da auch eine gewisse Gelassenheit jetzt der Kolleginnen und Kollegen in privat organisierten Häusern und bin eigentlich wirklich ganz dankbar dafür.
Ich sehe das genauso. Die Gefahr, die ich in den letzten Jahren eher gesehen habe, ist, wir waren als öffentlich-rechtliches System, wenn ich es mal so nennen darf, in einer permanenten Verteidigungshaltung und in einer sehr defensiven Haltung. Und wenn man sich das Beispiel BBC anschaut, die seit Jahren unter enormem politischem Druck steht und wo inzwischen der kritische Journalismus und der Meinungsjournalismus, wo man auch mal zuspitzt und polemisiert und verschiedene Positionen bezieht, ist ja komplett abgeschafft worden. Dadurch macht man sich am Ende überflüssig, selbst überflüssig, wenn man, sagen wir mal, um die Kritiker zu beschwichtigen, sich immer weiter anpasst. Und die große Chance besteht darin, dass wir uns, sagen wir mal, auch mit breiter Brust hinstellen und sagen, nein, wir haben auch ganz viel zu bieten, wir können auch ganz viel, vor allem journalistisch und das auch in seinen unterschiedlichen Ausprägungen, auch in seinen unterschiedlichen Standpunkten wirklich, wirklich sehr deutlich zu machen und das zu stärken. Das ist in meinen Augen die einzige Antwort auf das, was da jetzt von interessierter Seite auch an Kampagne lanciert wird. Aber ja, ich sehe es eben auch so, dass das Bild ist durchaus differenziert, auch von außen.
Ja, und es wäre wirklich schön gewesen, wenn die Springer-Zeitungen so ausführlich über die Affäre Reichelt berichtet hätten, wie es jetzt der RBB über die Affäre Schlesinger tut. Das war ja auch nicht so. Ja, also hat man sich ja recht zurückgehalten.
Woran liegt das denn, dass da die Selbstreinigungskräfte vielleicht nicht so funktioniert haben?
Ich glaube, dass man einfach da zu viel Sorge hatte. Ich meine, es war ja, die Affäre war ja noch nicht alt. Da hat ja Matthias Döpfner schon den Mitarbeitenden erzählt, dass es da Kräfte gäbe, die ihm dem eigenen Haus sehr schaden würden und von Dunkelmännern berichtet. Und da würde ich jetzt mal sagen, kann ich jetzt über keinen den Stab brechen, der sagt, das werde ich jetzt nicht unbedingt gerne anfassen, wenn die Stimmung im Haus schon so ist.
Springer ist ja auch ein börsennotiertes Unternehmen und die Reichelt-Affäre kam ja nun ausgerechnet zu einer Zeit, als man vor einer großen Übernahme da in den USA stand. Das hat also dann unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen, wenn man diese Geschichte dann vielleicht zu sehr im eigenen Haus aufarbeitet. Also das darf man da nie vernachlässigen, dass es da ganz klare wirtschaftliche Interessen gibt, die dann im Zweifel einem transparenten Journalismus dem eigenen Haus gegenüber entgegenstehen. Und das ist halt der Vorteil bei uns im öffentlich-rechtlichen System, dass wir das grundsätzlich erstmal nicht haben. Es muss aber auch sein, und das will ich an der Stelle auch gerne nochmal in die Diskussion einbringen, der Medienjournalismus fristet ein Nischendasein in all unseren Häusern. Der ist wichtig und der wird in Sonntagsreden immer gern hervorgehoben. Die Ausstattung, die wir alle in den Redaktionen haben, ist aber äußerst begrenzt. In diesen Momenten aber, wo solche Krisen aufploppen, sind alle natürlich schnell bei der Hand und sagen, ja, was macht ihr denn bei Medias Res? Was macht ihr im Radio 1 Medienmagazin? Was macht ihr bei ZAP? Total richtig, aber wenn man das vorher so weit runtergespart hat, dass die Kolleginnen und Kollegen da mit Mühe und Not das abbilden können, dann funktioniert das nicht. Also man muss auch in den Zeiten, in denen keine Krise ist, den Medienjournalismus stärken. Und wir haben zum Beispiel einen extrem kompetenten Kollegen, der hier jahrelang für ZAP gearbeitet hat, verloren, weil man ihm im Haus nicht die Perspektive bieten konnte oder wollte, die er sich gewünscht hat. Und das ist natürlich bedauerlich. Und die Konsequenzen dessen, die sieht man dann in so einer Situation.
Ja, Medienjournalisten kann man wirklich schon fast an zwei Händen abzählen in Deutschland. Naja, vielleicht sind es auch drei oder vier Hände, ich weiß es nicht.
Es ist natürlich auch kein Zufall, dass es sich gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da so noch kleine Biotope gehalten haben. Denn man muss natürlich auch sehen, dass Rundfunkfreiheit ja noch ein bisschen weiter geht als Pressefreiheit. Also Presseerzeugnisse sind Tendenzbetriebe, die können natürlich sagen, der ist jetzt nicht der Meinung jetzt des Verlegers, dann kriegt man die Leute schneller los. Wir sind ja dazu, da auch möglichst eine Vielfalt an Meinungen abzubilden. Also insofern haben wir durchaus eine etwas größere Freiheit als vielleicht die Kollegen von der Presse.
Und wie wichtig Medienjournalismus sein kann, hat ja gerade das angesprochene Medienmagazin von Radio 1 gezeigt. Also Jörg Wagner war wirklich einer der ersten vor Wochen schon, der sehr, sehr kritisch angefangen hat, über diese Affäre, über diesen Skandal, muss man jetzt sagen, zu berichten, unerschrocken, wirklich ohne, frei von Angst, obwohl er ein freier Mitarbeiter ist. Das muss man wirklich lobend hervorheben, auch da im eigenen Haus die kritischen Fragen zu stellen. Das war zu Beginn sicherlich sehr, Heike. Sehr schwierig und sehr mutig.
Ja, das finde ich auch. Du gerade sagst, Rundfunkfreiheit, sagtest Brigitte. Die hat natürlich, das habe ich neulich schon mal in der Sendung gesagt, eine dienende Funktion. Das heißt, wir kriegen für diese Freiheit, die wir haben, die wir auch auf die wir verpflichtet sind, kriegen wir natürlich auch besondere Privilegien geschenkt. Also wir müssen uns nicht am freien Markt bewähren, wie Springer das muss. Wir kriegen ja die Rundfunkbeiträge, um da in gewisser wirtschaftlicher Sicherheit auch arbeiten zu können. Umso perfider sind dann solche Bonussysteme.
Also ich denke, die Kontrollgremien sind jetzt wirklich gefragt und die müssen einfach professionalisiert werden. Die sind schlecht ausgestattet, das sind alles Ehrenamtliche, die mit dieser Aufgabe einfach auch überfordert sind, weil sie gar nicht die Einblicke bekommen können. Und innerhalb der Häuser muss einfach das Prinzip gelten, diese Menschen wie Intendantinnen und Intendanten sind sehr mächtig, sollen sie auch sein. Aber deshalb ist natürlich eins ganz wichtig, Kontrolle, Kontrolle und nochmal Kontrolle. Anders wird es nicht gehen.
Ich glaube auch, wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht auf dieses Narrativ, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt in Gefahr ist, allzu sehr einlassen. Weil erstens gibt es diese Gefahr meiner Meinung nach nicht. Und das ist ja auch nicht die erste Krise, der erste Skandal. Es gab ja mal die NDR-Fernsehspielchefin Doris Heinze, die ihren eigenen Mann beschäftigt hat unter Pseudonym, die dann auch verurteilt wurde. Es gab Udo Voth, Unterhaltungschef beim MDR, der sehr kreative Finanzierungsmodelle für sich geschaffen hat, indem er teilweise auch mit dem Geldköfferchen durch Leipzig gelaufen ist. Und das wurde nie als damals natürlich in einer anderen Stimmung, in einer anderen öffentlichen Stimmung als Totengrab des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewertet. Und da haben auch die Selbsthaltungskräfte ganz gut gewirkt. Es gab eine verstärkte Kontrolle danach und wir haben das auch alle überlebt. Und ich denke mal, das wird jetzt auch der Fall sein.
Schöner könnte ich das Ende nicht einläuten, Brigitte. Die einen sagen Sternstunde des Journalismus. Nach dieser Diskussion würde ich wirklich auch von der nötigen Selbstreinigung sprechen wollen, nach wie vor. Ich danke sehr in die Runde an Joe Goll vom RBB, an Jochen Becker vom NDR und an Brigitte Baetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Dieser Podcast heißt Nach Redaktionsschluss, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt, aber besonders einfach in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Wenn Sie mit uns im Podcast diskutieren möchten über Ihre Kritik an den Medien, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort durchgeschrieben @deutschlandfunk.de. Heute war eine Ausnahme, eine reine Kolleginnen-Kollegen-Runde. Normalerweise machen wir das ja nicht, da stehen Sie im Mittelpunkt. Mein Name ist Bettina Schmieding, ich danke sehr für Ihr Interesse.